bin großer Trainerfreund, schon immer gewesen, weil ich finde, Trainer kommen oft sehr in die Bredouille, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann tun viele so, als wären das die letzten Deppen und es sind oft die Ersten, die entlassen werden dann.
Grün auf Weiß, es geht wieder los, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freier und mir gegenüber sitzt JJ Bär, mein Kollege. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin zusammen, liebe Werder-Freunde.
JJ, ich muss noch einmal zurückkommen auf die letzte Folge, es war Folge 13. Wir haben darüber gesprochen, dass du ja kein Rheinländer bist. Du bist Rheinland-Pfälzer.
Richtig.
Feierst keinen Fasching, sondern Karneval.
Auch und richtig.
Ihr Narren zu dieser Zeit sagt gerne mal sowas wie Hello oder, pass auf, Juchai. Juchai, ist das richtig?
Juchai in dem Fall, genau. Es ist die Eifel. Mm. Wir sagen Juchai, Prüm-Juchai, da wo ich herkomme. Das ist deshalb kein Fasching, weil wir nah in Köln sind. Ne? Hört man ja so ein bisschen raus, so eine Mischung aus Trierer Dialekt, Saarländer Dialekt, Luxemburger Dialekt, bisschen Kölsch drin. Das ist das, wo ich herkomme. Das ist das nördliche Rheinland-Pfalz.
Ja. Und dieses Juchai, das ist ja so eine Information, wo man als Bremer sagt, ja, Juchai, klingt ja auch nicht schlecht. Also zumindest ein Ausdruck von Lebensfreude. Ich habe mich allerdings gefragt, du hast vor kurzem den Trainer des SV Werder getroffen, Horst Steffen. Hast du ihn mit Juchai begrüßt, wie es sich gehören würde eigentlich?
Ich habe überlegt, wie begrüßen sich denn zwei Herren, die nicht aus dem Norden kommen? Sagen die dann Moin zueinander? Ist ja auch ein bisschen
oder komisch. Oder Mon Mon, hat auch schon mal einer versucht, fällt mir dabei gerade ein. Mon,
ach, das
Mon
war hier der Knaller, ne? Das war Robin Dutt, oder?
Ja, Mon Mon hat seine erste Pressekonferenz, die Vorstellung von Robin Dutt begangen mit den Worten von Robin Dutt, Mon Mon.
Und damit ist schon viel über ihn gesagt, würde ich mal behaupten.
Ich bin ja auch kein Freund davon, dass man sowas auf die Goldwaage legt. Aber an der Stelle dachte ich, also zumindest sagen wir mal, ein relativ schweres Auftaktprogramm war damit verbunden, habe ich so den Eindruck. Mon Mon. Aber du hast, was hast du denn jetzt gesagt zu Horst Steffen?
Wir haben uns ganz normal begrüßt, ohne Prüm-Juchai und ohne Moin Moin und Mon Mon oder wie Robin Dutt damals gesagt hat. War ein ganz angenehmes Gespräch. Vielen Dank an der Stelle hier an den SV Werder, der das eingefädelt hat und möglich gemacht hat. Wir saßen im Bootshaus am Weserstadion, haben über Fußball gefachsimpelt, über Taktik, über Anforderungsprofile, über Spieler. Wollten eigentlich so eine Stunde machen, am Ende wurden es mehr als 90 Minuten. Auch dank Frau Steffen, Grüße gehen raus, weil die Deutsche Bahn Verspätung hatte und so hatten wir ein bisschen mehr Zeit, bis er seine Frau dann abgeholt hat. Mhm. Ganz angenehmer Gesprächspartner. Wir haben am Anfang so ein bisschen überlegt, ob ich ihm vielleicht in meinen jungen Jahren als Kicker-Redakteur eine schlechte Note noch verpasst habe oder eine gute. Aber nee, wir haben uns so 2-3 Jahre verpasst. Also er hatte dann gerade schon seine Karriere beendet, als ich dann als junger Reporter in die Bundesliga kam.
Das bedeutet, du hast ihn schon so ein bisschen wahrgenommen, wie es im Moment alle tun. Sehr angenehm, sehr aufgeschlossen. Freundlicher Mensch.
Richtig freundlicher Mensch. Ich glaube, es hat ihm auch Spaß gemacht, über Fußball zu reden, weil ihr kennt alle diese Fragen, die du auf der Pressekonferenz dann gestellt kriegst. Die sind immer alle so ein bisschen special, weil die immer den Umständen der Woche so ein bisschen geschuldet sind. Wie ist der nächste Gegner? Was war im Training und sowas? Und davon haben wir uns halt mal gelöst. Und das merkst du dann bei Trainern. Das ist mir schon oft aufgefallen, ob das früher bei Ralf Rangnick war, ob das bei Ole Werner war. Da war das auch immer sehr beeindruckend. Die reden sehr gerne dann mal allgemein über Fußball, über ihre Idee, über taktische Abläufe, über Zusammenhänge bei der Kaderzusammenstellung, Mannschaftsführung, solche Dinge. Mein längstes Gespräch mit Ole Werner letzte Saison war fast 5 Stunden, saßen wir im Café Ambiente. Und irgendwann musste ich dann sagen, Ole, sei mir nicht böse, ich muss mit dem Hund rausgehen, er ist zu Hause. Wir hatten uns total verquatscht und ich hatte gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Und so lernst du dann halt nicht nur den Menschen hinter dem Trainer eigentlich ganz gut kennen, sondern du lernst auch ganz viel über diese fußballerische Idee. Und dieser Austausch, der ist mir total wichtig, um Einblicke dann auch zu bekommen in die Gedanken, die sich so ein Trainer macht. Denn ich bin großer Trainerfreund, schon immer gewesen, weil ich finde, Trainer kommen oft sehr in die Bredouille. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann tun viele so, als wären das die letzten Deppen und es sind oft die Ersten, die entlassen werden dann. Aber in der Woche von Montag bis Sonntag machen die sich eigentlich am meisten Gedanken. Mit Sicherheit auch mehr als manch anderer im Verein. Ne?
Mhm, klar. Und sein Telefon hat nicht geklingelt während des Gesprächs. Wie damals, wie einst. Wie bei einst, Markus ja. Anfang. Im Ambiente, glaube ich, war es.
Ich habe mich auch gefreut, dass dieses Gespräch dann rum war, diese 90 Minuten mit Horst Steffen. Und dass gar nichts passiert ist diesmal. Ne? Das hatte ich sowohl bei Markus Anfang, damals legendär, ganz anders, als auch dann später mal bei Ole Werner. Bei Markus Anfang hatte ich ja wirklich dieses Reporterglück. Ich sitze mit dem während der Pandemiezeit war das ja noch im Ambiente, am Osterdeich.
Und du hast ja nicht seinen Impfausweis vorher zeigen lassen, nehme ich an.
Nee, aber als ich reinkam, war er ja schon da und er hatte dann Mühe, sich mit dieser Kontaktnachverfolgungs-App einzuchecken und hatte mich dann gefragt, ob ich das machen kann und ihn als Gast anmelden kann. Habe ich dann auch gemacht und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ne? Aber wenn ihr mal diese ganze Geschichte hören wollt, ne? Dieser Wahnsinn, dieser anderthalb Stunden mit Markus Anfang damals, als dann plötzlich sein Handy klingelte, Frank Baumann dran war und sagte, die Polizei ist hier, kannst du mal rüberkommen? Das war ja dieser legendäre Anruf, wo er sagte, das ist Baumi, da muss ich kurz ran. Das war so nach anderthalb Stunden Gespräch. Dieses Gespräch hat er übrigens gesucht. Ne? Also wenn ihr mal diese ganze Geschichte hören wollt, dann machen wir gerne mal eine Sonderfolge von. Das lohnt sich von A bis Z, das war schon außergewöhnlich. Aber damals hatte er dieses Gespräch tatsächlich gesucht, Markus Anfang, weil er Probleme hatte, so ein bisschen mit der Bremer Medienlandschaft zurechtzukommen. Mhm. Hat er nicht ganz die Zusammenhänge und Abläufe verstanden und wusste, dass ich lange im Geschäft bin. Hat sich dann bei mir gemeldet, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen können. Und so sind wir dann ins Ambiente gekommen. Er hat Tee getrunken, ich habe Kaffee getrunken. Und es wurde dann ein legendärer Abend, habe ich auch später eine Grün-auf-Weiß-Kolumne drüber geschrieben. Der Anruf im Café, der alles veränderte. Denn das war dann die anrückende Polizei wegen des Impfpass-Skandals damals. Ne?
Und was war damals mit Ole Werner? Das ist ja gar nicht so publik geworden.
Ja und nein, ist schon publik geworden, aber hat er keinen Zusammenhang mit mir hergestellt? Natürlich nicht. Wir saßen auch im Ambiente und so einem ganz kleinen Zweiertisch, wer schon mal da war, das war vor dem Umbau, da gab es ihn noch, wenn man reinkommt, rechts. Sehr heimelig, nah an nah, wir haben anderthalb Stunden geredet über alles, was gerade bei Werder anlag. Das sind dann immer Gespräche, die landen nicht am nächsten Tag in der Zeitung, sondern das ist so ein Hintergrundgespräch. Ne? Er stand dann auf, sagte, ich muss rüber, weil Training vorbereiten und so. Ich blieb dann sitzen, hab mal so ein bisschen Nachrichten gescrollt und war kaum in der Redaktion. Da sagten die Kollegen zu mir, ah, ist ja schade, dass ein Gespräch nicht stattgefunden hat. Und ich so, hä? Ich komme doch gerade von da. Wieso? Was ist passiert? Ich hatte gar nichts mitbekommen. Da hieß es, ja, Werder hat gerade die Pressemitteilung verschickt, Ole Werner hat Corona, der fällt erstmal aus. Ich so, was? Da war ich mir natürlich sehr sicher, nachdem ich da anderthalb Stunden mit ihm saß, wirklich sehr nah an diesen kleinen Zweiertischen, war ich mir sehr sicher, dass ich mich dann jetzt auch erwischen würde. Das hat mich aber nicht erwischt, Gott sei Dank. Alles gut, es ging ihm dann auch schnell wieder besser, aber das passiert halt, wenn man Werder-Trainer trifft. Und diesmal ist einfach alles sehr harmonisch gewesen, alles war gut, niemand ist krank geworden, niemand wurde von der Polizei abgeführt, es war einfach ein schönes Fußballgespräch mit Horst Schlemmer.
Niemand wurde von der Polizei abgeführt. Nee, das erwarten wir aber auch nicht, wenn du ein ganz normales Gespräch mit einem Trainer führst, dass irgendjemand von der Polizei abgeführt wurde. Das hatte ja bei Markus Anfang auch ganz anderen Hintergrund. Aber er hat dir auch seine taktischen Ideen näher gebracht. Und deshalb bist du ja auch im Gegensatz zu vielen anderen nochmal sehr eindringlich auf diese Dreierkette hingewiesen worden.
Zunächst muss man wissen, ich bin per Sie mit ihm. Es ist der erste Werder-Trainer, mit dem ich per Sie bin. Mit allen anderen war ich immer per Du. Teilweise, weil wir uns vorher kannten oder weil wir uns früh darauf geeinigt haben. Aber hier ist allein schon dieser Respekt vor dem Alter. Er ist älter als ich. Dass ich da nicht einfach sage, ach, hallo Horst, sondern Herr Steffen. Und ich habe gesagt, Herr Steffen, ich muss doch mal was fragen. Wenn ich mir die Abwehrkette hin angucke, ich sehe mal eine Dreierkette, mal eine abkippende Viererkette, mal kann man es eine Fünferkette nennen. Was spielt ihr da, ne? Hinten? Wie wollen wir es nennen? Und dann hat er sofort aus der Pistole heraus gesagt, wir spielen Dreierkette. Mhm. Und dann hat sich dieses Gespräch entwickelt, okay, was ist das da hinten bei Werder? Weil ja alle sagen, das ist eine Viererkette, wo Marco Friedl links außen spielt. Nee, es ist eine Dreierkette und dann halt, wie wir das in der letzten Folge hier, wer das nochmal nachhören möchte, weil das vielleicht verpasst hat, kann er nochmal reinhören, dieses Variieren von dieser Dreierkette zu einer Fünferabwehrreihe, wo Marco Friedl dann links rausgeht bis in die gegnerische Hälfte. Sieht manchmal aus wie eine Viererkette, aber wenn man genau hinschaut, ist es tatsächlich eine lupenreine Dreierkette. Ja.
So beschreibt es zumindest Horst Steffen auch. Es ist ja dann immer noch die Frage, wie die Spieler es interpretieren. Ne?
Das, ja, aber mehr geht ja nicht, als wenn der Trainer sagt, wir spielen Dreierkette. Ne? Ja.
Ja, genau, dann zählt das auch. Das finde ich auch.
Lass mal jetzt mal gelten.
Ich habe es häufiger mal, dass ich zum anderen Ergebnis komme, die Spieler auch und der Trainer aber behauptet, nee, Moment, die Taktik, pass auf, das und das, ja, wie gesagt, dann müssten deine Spieler das vielleicht noch umsetzen auf dem Platz, dann wär's rund, die ganze Geschichte, aber das ist ja auch egal.
Ja. In so Fällen stehst du aber selten auf Platz 8 dann, hier muss man ja sagen, holst ja die Punkte, also offenbar sind sie sich ein bisschen einig in dem, was sie tun.
Das ist richtig, ich wollte auch nur grundsätzlich auf die Diskrepanz hinweisen, die sich manchmal ergeben, wenn Trainer Ideen haben und Spieler sie umsetzen sollen. Das ist nicht immer 1:1, aber okay. Habt ihr auch über Cameron Puertas gesprochen?
Am Rande haben wir darüber gesprochen. Du meinst jetzt, weil ich in der aktuellen Kolumne auf ihn eingegangen bin.
Richtig, wir müssen ja irgendwann nochmal zu dem Inhalt dieser Kolumne kommen. Ne? Also bevor wir uns hier verquatschen, im Ambiente und im Weserbogen, alles hübsch, aber die Kolumne spricht von Puertas und sie spricht davon, dass es bislang auch noch nicht so ganz rund läuft.
Sieht man wieder, dass du richtiger Bremer bist, im Gegensatz zu mir. Ich bin ja in diese wunderschöne Stadt erst hingezogen. Du sagst Weserbogen, ich sag Bootshaus am Weserstadion, wo ich den Trainer getroffen habe. Du sagst Weserbogen. Wie heißt es denn jetzt? Bootshaus oder Weserbogen?
Vielleicht warst du auch im Bootshaus. Wo ist das denn?
Ich glaube, das heißt so. Aber gut, ich gehe da nachher nochmal vorbei. Schau ich mal.
Gehe nochmal vorbei und das lösen wir nächste Woche. Dann vielleicht lösen wir das auch. Und dann sagen wir auch noch einmal Juchai.
Ja, Puertas Juchai. Nein, ernsthaft. Also Cameron Puertas war jetzt nicht ein großer Bestandteil unseres Gesprächs gewesen. Die Kolumne liegt ja aus anderen Gründen einfach auf der Hand. Der Junge ist im Sommer mit großer Euphorie hier von vielen Werder-Fans empfangen worden. Man hat so das Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt wieder ein richtiger Zehner, ein Spielgestalter. Das ist einer, der uns aufs nächste Level bringen kann. Ne? Super Transfer für Werder. Ja, ausgeliehen aus der saudischen Liga. Und jetzt so nach den ersten Spieltagen, er selber war jetzt 8-mal im Einsatz für Werder, ist so ein bisschen Ernüchterung eingetreten. Aber ich glaube, so bei allen Beteiligten. Die trockene Bilanz liest sich kein Tor, keine Vorlage. Und er hat auch zuletzt nicht mehr in der Stammformation gespielt. Natürlich muss man sich dann angucken, okay, wie sind denn diese Spiele im Detail verlaufen? Er hat ja auch ganz unterschiedliche Positionen gespielt jetzt bei Werder, bei seinen Einsätzen, muss man ja auch sagen. Ne?
Ich habe der Kolumne aber entnommen, dass man Werder intern ihn sportlich und finanziell, ich betone das, auf einer Ebene sieht mit Victor Boniface. Das war für mich eine überraschende Nachricht, weil bei Boniface wissen wir, dass er seine internationale Klasse bereits nachgewiesen hat. Die steht außer Frage. Und dass Vereine bereit sind, sie sich etwas kosten zu lassen, ist auch klar. Bei Cameron Puertas bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Also wir wissen, dass er ein Spanier ist, der in der Schweiz geboren wurde und in Belgien Meister.
Und Pokalsieger
und dann in Saudi-Arabien gespielt hat. Wie kommt der Mann finanziell und sportlich auf eine Ebene mit Boniface?
Es ist im Prinzip ein Spieler, den Werder sich normalerweise gar nicht leisten könnte. Also der war dann auch schon nach seiner sehr erfolgreichen Zeit in Belgien, wo er auch Europa League gespielt hat, unter anderem übrigens gegen FC Liverpool mit Jürgen Klopp damals. Da hat Union, wo er gespielt hat, 2:1 gewonnen gegen Liverpool. Er hat das Siegtor geschossen, Cameron Puertas. Muss er auch erstmal bringen gegen Liverpool. Er ist also sportlich und auch finanziell einfach ein Spieler, den Werder sich unter normalen Umständen gar nicht leisten könnte. Es ist jetzt eine sehr günstige Gelegenheit gewesen, den auszuleihen aus Saudi-Arabien, weil die ihn loswerden wollten, wohl um einen anderen Spieler nachmelden zu können, der ein bisschen klangvolleren Namen hat. Das ist da unten in den Statuten alles ein bisschen schwierig. Du musst also einen abgeben, damit du einen neuen registrieren kannst. Da haben sie sich für Puertas entschieden, weil der ohnehin gesagt hat, er würde gerne wieder nach Europa zurück nach dem einen Jahr. Aber er ist dann halt auch in der Gehaltsstruktur da unten aus 1001 Nacht, muss man wirklich sagen. Er hat einen sehr, sehr guten Vertrag, das hat er ihm auch gegönnt. Den hat man ihm geboten aufgrund seiner Leistungen in Belgien, hochverdient. Aber das ist ganz weit weg von allem, was bei Werder bezahlt wird, ähnlich wie halt auch bei Victor Boniface. Und ich habe mich dann im Verein mal so ein bisschen umgehört. Es ist keineswegs so, dass das ein Automatismus ist, dass der nach dieser Saison dann Werder Bremen gehört, wenn die Kaufoption ziehen. Denn da geht es um ganz, ganz, ganz viel Geld. Also das sind unter normalen Umständen etwas, was für Werder ausgeschlossen ist, dass du diesen Spieler über die Saison hinaus hältst. Die Frage ist jetzt aber ja auch, nach fast einem Drittel der Saison, bringt er dich weiter? Und diese Frage können wir jetzt noch nicht mit klares Ja beantworten. Also ehrlich muss man sein. Ne? Seine Rolle sucht er noch so ein bisschen. Wir haben ja witzigerweise schon in einer der ersten Folgen damals darüber gesprochen, bei Grün auf Weiß, als er kam, dass es so eigentlich die Frage ist, welche Rolle soll er denn spielen? Weil Romano Schmid ist geblieben. Also hast du schon mal zwei miteinander konkurrierende offensive Mittelfeldspieler.
Die haben jetzt dann das nicht unbedingt zu erwarten war. Ne? Man hat ja durchaus gedacht bei der Verpflichtung Puertas, das ist auch ein Vorgriff auf einen Transfer von Romano Schmid.
Absolut, das hätte dann auch noch viel mehr Sinn gemacht. Dann hättest du sagen können, okay, wir haben zwar Romano verloren, aber wir haben mit Cameron Puertas einen super Nachfolger jetzt auf Leihbasis erstmal schnell verpflichtet. Diese Idee mag da auch reingespielt haben im Sommer, nur unterm Strich wissen wir heute, sind beide da bei Werder. Also jetzt hat Cameron ein paar Mal auf der 10 gespielt, Romano hat ein paar Mal auf der 10 gespielt. Und so das Knackspiel war dann das 2:2 in Heidenheim. Wenn ihr euch erinnert, damals hat Senelin gefehlt, ist Vater geworden, abgereist nach Belgien. Und dann hat der Trainer sich entschieden, Cameron Brothers auf die Doppel-6 hinten zu stellen. Das war bisher die defensivste Rolle, die er gespielt hat. Und die hat er nicht gut gespielt an dem Tag. Er ist ja gnadenlos untergegangen. Meine früheren Kollegen vom Kicker haben ihm die 5 verpasst als Note für dieses Spiel. Und seitdem hat er auch nicht mehr in der Startelf gestanden bei Werder. Er ist danach jeweils eingewechselt worden. Zweimal bei den Heimsiegen gegen Union und Wolfsburg in der Schlussphase. So 4-5 Minütchen. Und in Mainz dann aber doch die ganze zweite Halbzeit für diese Rolle links im Mittelfeld. Mhm. Abwehrverbund. Ne? So, da hat er sich mit einem sehr guten Pass in Mainz hervorgetan, in die Tiefe. Das hat nochmal gezeigt, was der eigentlich kann. Aber er muss jetzt schon so ein bisschen darum kämpfen, bei Werder Spielanteile zu bekommen. Das hätten wir nach den ersten Spielen vielleicht gar nicht gedacht, als er uns vor allen Dingen so als Mentalitätsmonster aufgefallen ist auf dem Platz. Ne?
Tatsächlich ist auch gar nicht die Frage, was er am Ende kosten wird und ob Werder sich den leisten kann, diesen Spieler, für mich entscheiden, sondern die Frage ist tatsächlich für mich, kann er das konservieren? Und es würde, also dass er Werder helfen kann, steht außer Frage, aber dann muss er auf dem Niveau agieren, das er am Anfang hatte. Das sowohl spielerisch als auch von der Mentalität her unglaublich, muss ich sagen, beeindruckend war, fand ich schon. Da hat er sich sehr eingebaut, hatte eine Präsenz. Da hat man auch das Gefühl gehabt, das kann nicht mehr lange dauern. Dann wird er diese Zehnerposition des Spielgestalters erhalten. Aber das hat er eben nicht gebracht in diesem Fall. Und das lässt natürlich schon mal, also führt mich automatisch zu der Frage, warum geht jemand im Alter von 25, 26 Jahren nach Saudi-Arabien? Wenn er denn wirklich riesige Ambitionen hat, sich im internationalen Fußball durchzusetzen, macht man es eigentlich nicht. Das macht man ja eigentlich mehr oder weniger nur aus einem Grund, weil man weiß, man verdient sehr viel Geld dort. Das ist überhaupt nicht ehrenrührig, ist aber vielleicht ein Hinweis darauf, dass er nicht der Spieler ist, der im Vergleich zu manch anderen, auch nicht zu allen, aber zu manch anderen eben seine Leistung auf einem konstant hohem Niveau abzurufen, in der Lage oder auch bereit ist.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Also zunächst mal zu diesem Vertrag in Saudi-Arabien, da muss natürlich auch erstmal Nein sagen zu, ne? Wenn dir so viel Geld geboten wird, da muss jeder für sich mal drüber nachdenken, was er denn machen würde in so einer Situation, wenn du mit einem Vertrag vielleicht ein ganzes Leben absichern kannst. Also das kann ich schon verstehen, dass er das gemacht hat, allerdings, wie du sagst, du bist dann halt raus aus dem Fokus der wirklich ambitionierten europäischen Ligen. Das ist auch ein Problem, was wir jetzt so ein bisschen sehen, das hatte ich schon mehrfach angedeutet, in meinen Kolumnen, man merkt, dass er nicht auf hohem Niveau Fußball gespielt hat. Letzte Saison, er muss körperlich ein bisschen was aufholen. Es geht auch alles sehr viel schneller in der Bundesliga zur Sache als in Saudi-Arabien. Es ist einfach so, da muss er noch ein bisschen ran. Er erobert sehr viele Bälle. Wenn wir jetzt mal so ins Detail gehen, was macht er eigentlich gut, was macht er nicht so gut? Also er ist einer der besten Spieler in der Bundesliga, was die Balleroberung angeht. Bei Werder übrigens sogar der zweitbeste. Es gibt nur einen Spieler, du wirst es jetzt gelesen haben, sonst hätte ich gerne gefragt, glaubst du zu wissen, wer ist der Spieler bei Werder, der Einzige, der noch mehr Bälle erobert hat?
Felix Agu ist es, glaube ich. Kann das sein?
Felix Agu ist derjenige bei Werder mit 10 Balleroberungen, der vorne ist. Und dann kommt schon Cameron Puertas mit 8 Balleroberungen. Muss man immer in Relation sehen zu den Minuten, die er gespielt hat. Also so Pi mal Daumen kann man sagen, Cameron Puertas hat in dieser Saison halb so viel gespielt wie Romano Schmid, wenn man die Minuten sich anschaut bei Werder. Was dann positiv auffällt, ist nicht nur die Balleroberung, sondern auch seine Zweikampfquote. Also den Eindruck hatten wir ja auch im Spiel, dass der immer gerne die Zweikämpfe sucht und auch gewinnt. Also er ist sowohl bei Zweikämpfen am Boden besser als Romano Schmid, was die Quote angeht, aber natürlich auch, keine Überraschung, weil er ist deutlich größer bei Luftzweikämpfen. Da ist er fast doppelt so gut. Allerdings verliert er auch viele Bälle. Er ist an keinem Tor direkt beteiligt gewesen und die Standards, ja, kann man sagen, die schießt er gar nicht verkehrt, habe ich ja auch schon mal gesagt. Die kommen mit einer sehr kuriosen Flugbahn rein. Allerdings ist es wohl so, dass die Mitspieler dann mitunter Mühe haben, die zu verwerten. Ne? Also es ist ein bisschen einfacher, die Bälle, wie sie früher Duxchi geschossen hat oder jetzt auch Romano Schmid, dann zu verwerten vorne, wenn die so ein bisschen mit Efe von der Seite kommen, sei es Ecken oder Freistöße, als wenn die diese Puertas-Flugbahn nehmen. Ne? Also vielleicht ist das noch eine Abstimmungsfrage, da muss man sich da aneinander gewöhnen oder so. Fakt ist jetzt aber, wenn sich keiner verletzt und keiner gesperrt ausfällt, hat er im Moment keine klare Position, weil Marco Grüll hat sich in die Mannschaft gespielt, das kommt ja auch noch hinzu. Sammy Mbangula ist unantastbar normalerweise bei Werder. Dann hast du die Doppel-6 hinten. Romano ist bei diesem Trainer klar gesetzt und dann hast du schon mal keinen Platz für Bratas. Ist genau das, was ich bei seiner Verpflichtung damals gesagt habe. Super Spieler, aber wo soll er denn spielen? Das sehen wir jetzt, dass es gar nicht so einfach ist, den in dieses Mannschaftspuzzle zu integrieren. Und dann hast du ja auch noch Patrice Čović, der auch diese Positionen alle spielen kann, die Puertas spielen kann. Und Horst Steffen ist geholt worden als Jugendförderer. Er wird vom Verein gepriesen als Jugendförderer. Ist natürlich dann schwierig zu sagen, dann nehme ich Puertas statt Čović. Ne? Čović steht für Werders Zukunft. Puertas steht erst einmal nur dafür, dass er diese Saison bei Werder ist. So ähnlich wie bei Victor Boniface, ne? Sich ins Rampenlicht stellen. Ne?
Wenn Puertas auf dem Niveau agieren würde noch, das er am Anfang hatte, dann wäre es keine Frage, dann würde man Platz für ihn finden. Da bin ich ja wieder bei der Mentalität und du hast natürlich recht und ich gehöre auch nicht zu den Menschen.
Danke, aus deinem Mund. Ja.
Das sage ich doch andauernd, naja, ist egal. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihm irgendwas vorwerfen. Dafür habe ich das mit dem Fußballbusiness längst verstanden und auch akzeptiert. Aber also ausgesorgt nach Saudi-Arabien, glaube ich gerne, aber wenn er auf dem Niveau als Double-Sieger in Belgien irgendwo anders in einer der Top-Ligen Vertrag bekommt, dann hat er mit dem auch ausgesorgt. Also da reden wir dann über sehr gut bis phänomenal. Da, glaube ich, setzt du schon Prioritäten als, sagen wir mal, Fußballer in den besten Jahren, die auch längst nicht alle setzen, das muss man auch sagen. Ne? Es rennen ja nicht alle nach Saudi-Arabien. Da gibt es ja schon noch genug, die sagen, nee, ich bleib mal erstmal hier, das kann ich mit 35 auch noch und muss es nicht mit 25 machen.
Ja, aber es war auch nicht so, dass die Saudis sich jetzt hier irgendeinen Fußballrentner geholt haben, der in Europa ein paar Titel geholt hat, sondern sie haben sich einen Jungen in den Mid-20ern genommen, der in Europa Titel gewonnen hat, nämlich diese beiden in Belgien. Und sie haben auch viel Geld für ihn bezahlt. Also die Ablöse lag jenseits von 15 Millionen Euro,
ja.
Natürlich in US-Dollar gerechnet dann. Ja, aber in Euro über 15 Millionen und das ist ja was Werder niemals hätte bezahlen können für ihn und auch in den nächsten Jahren, ich hätte fast gesagt Jahren und Jahrzehnten nicht bezahlen kann für einen Spieler. Und das zeigt ja einfach, dass das ist ein Regal, ähnlich wie bei Victor Boniface, da kann Werder gar nicht einkaufen. Die können nur so einen Spieler für eine Saison leihen, hoffen, dass sie davon irgendwie profitieren und das kann ja übrigens noch passieren, ne? Also ich möchte nochmal betonen, ich sehe Puertas gerne spielen, also ich mag das, wie der Fußball spielt.
Ja.
Und vielleicht ergibt sich ja im Winter für Romano Schmid eine Wechseloption, dass es vielleicht doch noch irgendwo hingeht. Und dann bist du sehr, sehr froh als SV Werder Bremen, wenn du Puertas schon da hast, ne? Für die Rückrunde.
Ja. Wobei 15 Millionen ist in Saudi-Arabien keine Summe, über die man, glaube ich, lange nachdenkt. Das wissen wir ja. Und bei diesem ganzen Komplex haben wir
es gehört ja der abgebende Verein auch dazu. Ne? Es gab ja mit Sicherheit auch andere Interessenten. Aber du willst als belgischer Spitzenklub, wenn du dann so einen Mittelfeldspieler verkaufst und verlierst, willst du natürlich auch eine hohe Ablöse kassieren. Ne? Und da sind die Saudis halt im Moment durchaus dann in der Lage, Preise zu bezahlen, die wir in Europa dann höchstens noch aus England kennen. Ne?
Genau. Und bei der ganzen Geschichte haben wir noch lange nicht angesprochen, dass auch ein 25-jähriger Fußballer sich gerne mal Gedanken darüber machen darf, wie es denn so zugeht in dem Land, in das er wechselt. Aber das ist ein Randaspekt, den wir jetzt hier gar nicht weiter beleuchten wollen.
Ach, glaubst du, dass Cristiano Ronaldo sich da viele Gedanken gemacht hat?
Der ist ja längst durch. Jenseits von Gut und Böse hat er nicht. Aber nur weil Cristiano Ronaldo das nicht macht, muss ich es ja anderen dann nicht auch zugestehen. Kann man doch mal machen, oder? Findest du nicht?
Ja, natürlich bin ich ja komplett bei dir, aber das machen die Jungs doch alle nicht. Du hast doch gesehen, Fußball bei der WM in Katar, dass du Fußballer in eine unmögliche Situation bringst, wenn die plötzlich dann sich in politischen Debatten verlieren sollen. Das funktioniert nicht.
Ja. JJ, wir müssen uns doch gar nicht verlieren. Wir beobachten weiterhin aufmerksam, wie es mit Puertas weiterläuft, dass er ein unglaubliches Potenzial hat. Wissen wir, dass wir ihn beide sehr gerne sehen, wissen wir auch. Besonders am Anfang oder zumindest auf dem Niveau des Anfangs. Da ist eine Menge drin, viel zu holen. Und wenn Werder ihn auf einem Niveau mit Boniface sieht, dann werden sie ihre Gründe dafür haben. So, und wenn wir gerade bei Werder sind, ich meine, wir sind die ganze Zeit bei Werder, aber ich versuche mal jetzt eine hübsche Überleitung herzustellen.
Kommt jetzt die Frikadelle, oder was?
Genau das. Und wie du liest ja in mir wie in einem offenen Buch.
Das ist auch in deinen Augen.
Hast du diesmal Frikadellen gegessen auf der Jahreshauptversammlung?
Ja und nein. Also mir wurde vom Catering ein Frikadellenbrötchen angeboten. Und ich habe zugegriffen. Ich habe es tatsächlich gelernt, denn diese...
Einmal Juchai gerufen und das Brötchen gegessen.
Moment.
Okay. Nee, bitte.
Moment, diese Sitzung, wer da war, hat es ja mitbekommen. Die hat ja ewig gedauert. Die ging um 11 Uhr los, die Mitgliederversammlung in der Überseestadt. Und um 16 Uhr war immer noch kein einziger Aufsichtsratskandidat auf der Bühne gewesen, der ich mal vorgestellt hätte. Und irgendwann kam halt diese Catering-Dame vorbei mit ihrem Tablett mit Frikadellenbrötchen. Und ich habe gedacht, komm, ich muss irgendwas essen. Ich nehm das jetzt. Ne? Also Frikadellen, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, sind wohl legendär bei der Mitgliederversammlung. Ich glaube aber, dass das diesmal nicht diese Frikadellen waren. In meiner Erinnerung, diese legendären Werder-Frikadellen sind so kleine, runde Kügelchen. Und das hier war doch ordentlich groß, würde sagen. Das
die gab es damals in der Werderhalle in der Himmelinger Straße. Da gab es die legendären Werder-Jahreshauptversammlungsfrikadellen. Aber mittlerweile ist ja nun auch der Versammlungsort ein anderer. Da hat man vielleicht auch andere Frikadellen. Dann schon im Brötchen.
Es gab aber auch mehr zu erleben als Frikadellen, Stefan. Ne? Also wir wollen es jetzt nicht zu groß machen.
Nee, aber die Überleitung ist gelungen. Du wusstest sofort, was ich wollte. Und deshalb Jahreshauptversammlung. Ein Minus.
Ja, ich habe auch gedacht, als ich dann da saß und das Frikadellenbrötchen gebissen habe und mich haben ja viele Leute angeschaut, weil ich so schräg zu diesen ganzen Mitgliedern saß, dachte ich, oh Gott, der eine oder andere wird jetzt auch denken, jetzt ist der da eine Frikadelle, während wir hier alle keine in der Hand haben, im Moment, weil wir zuhören müssen. Aber ich hatte einfach Hunger, es tut mir leid. Die Mitgliederversammlung, jo, ich würde sie in zwei Teile aufteilen. Das eine ist das Wirtschaftliche und das andere sind die Wahlen zum Aufsichtsrat. Wenn wir auf das Wirtschaftliche schauen, kein gutes Geschäftsjahr für Werder, weil die Bilanz ein dickes Minus ausweist, mehr als 7 Millionen Euro Minus, was primär daran liegt, dass die großen Transfers ausgeblieben sind. Jetzt muss man dazu sagen, so ein Werder-Geschäftsjahr, das geht nicht von Januar bis Dezember, sondern immer von 1. Juli bis Ende Juni. Alle Transfers, die danach passieren, im Juli oder August, die sind dann erst im Folgegeschäftsjahr. Deshalb muss man sehen, welche Jahre hat man jetzt hier miteinander zu vergleichen. Also dieses Jahr, wo Werder mehr Transfererlöse hatte, das davorliegende Geschäftsjahr, das war das, wo Niklas Füllkrug gewechselt ist, wo Ilya Krujev gewechselt ist. Damals hat man fast 28 Millionen eingenommen, nur Spielerverkäufe. Du kannst in deinen anderen Geschäftsfeldern hier Merchandising, Sponsoring, TV-Vermarktung, muss man noch einzeln drüber reden, kannst du wachsen. Aber wenn du dieses Transferfeld nicht hast, diese Transfereinnahmen nicht hast, dann macht dieses geringe Wachstum nichts aus. Die TV-Einnahmen sind deshalb so wichtig, weil Werder das so ein bisschen als Strohhalm jetzt hat, sagt, ja, wir haben ja den Kader zusammengehalten, wir haben keinen Leistungsträger verkauft, nur dadurch sind wir dann Achter geworden und dadurch klettern wir im TV-Geld-Ranking. Und das wollen sie jetzt wieder tun. Aber jetzt wissen wir alle, es gibt keine Garantie im Fußball, dass du wieder Achter wirst und dass du dann wieder kletterst. Also kann passieren, muss nicht sein. Es ist das deutlich bessere Geschäftsmodell, junge Spieler zu fördern, zu entwickeln, zu verkaufen. Das war schon vor einem Jahr klar. Es wäre da nicht gelungen. Und daher jetzt dieses Millionenminus. Aber in Zukunft ist klar, sie werden Spieler verkaufen müssen. Und das ist so der wirtschaftliche Teil der Mitgliederversammlung.
Ja, und man muss ja dazu sagen, wir hatten die Einnahmen für Michael Zetterer noch nicht. Die Einnahme aus dem Verkauf von Marvin Ducksch ist auch noch nicht drin. Die Transfersumme, die zu leisten war für Sammy Mbangula ist ja auch noch nicht drin. Das heißt, im Grunde
ist aber auf der Ausgabenseite dann.
Genau, ja, aber dann vergrößert sich das Minus ja auch noch ein bisschen, dass überschaubar ist. Aber man fragt sich dann manchmal schon, wie würde es Werder gehen, wenn es nicht diese Einlage der Investoren gegeben hätte vor 2 Jahren, bummelig, müssen es sein.
War vor 2 Jahren, ja, 38 Millionen Euro.
Genau, das, wenn ich die jetzt nochmal abziehe aus der ganzen Nummer, dann wird's relativ prekär, muss man sagen.
Ja, das wäre ganz einfach so, ne? Da muss man jetzt auch kein Wirtschaftsprofessor sein. Werder war damals im negativen Eigenkapital deutlich mehrere Jahre lang unterwegs. Werder hatte fast 80 Millionen verloren durch den selbstverschuldeten Abstieg und durch die unverschuldete Pandemie. Das kam ja beides bei Werder auch noch zusammen, dass du dann riesen Einnahmeverluste hattest. Und auch nach dem Aufstieg hat sich der Verein davon nicht erholen können, weil du, wenn du erst einmal wieder Aufsteiger bist in die Bundesliga, dich im TV-Ranking wieder ganz hinten anstellen musst, dann kriegst du am wenigsten von allen beteiligt. Und das dauert dann ein paar Jahre, bis du dich da wieder hocharbeiten kannst. Und ohne diese 38 Millionen hättest du heute noch negatives Eigenkapital. Du hättest in der Paulina Marsch nicht bauen können, weil Werder auch da Geld reinsteckt. Und du hättest auch diese ganzen Spielerverträge nicht verlängern können. Schön fand ich übrigens auch das Wort Bleibeprämie. Hatte ich in dem Kontext jetzt auch noch nicht gehört. Also Spieler bekommen eine Bleibeprämie bei Werder, wenn sie ihren Vertrag verlängern. Ich wusste, es gibt das Signing-Fee, wenn du einen ablösefreien Spieler verpflichtest. Also statt Ablösesumme kriegt er dann ein bisschen mehr Geld. Aber dass auch Werder-Spieler nicht nur eine Gehaltserhöhung bekommen, sondern auch eine Bleibeprämie wenn sie bei Werder ihren Vertrag verlängern, das macht sich natürlich dann auch negativ bemerkbar in den Finanzen. Ne? Positiv beim Kader, negativ in den Bilanzen. Und ohne diese 38 Millionen wäre das alles nicht möglich gewesen. Wichtig ist aber auch zu sagen, sie haben Lehrgeld bezahlt. Ne? Da bin ich so ein bisschen immer der Quälgeist von Werder, der sagt, ja, aber sie haben von diesem Geld ja unter anderem auch Julian Malatini geholt, Hanse Aröhnen geholt und Skelly Alvero geholt. Das sind in der Summe ungefähr 6 Millionen Euro, die sie da ausgegeben haben.
Also nicht allzu viel für drei Spieler, ne, muss man sagen.
Ja, aber reine Ablösesummen. Und keiner von denen hat sich so entwickelt, dass man ihnen gewinnbringend verkaufen kann. Und genau das war der Grund, sie zu holen. Mhm. Also hat man Spieler geholt, die nicht gut genug sind. Und das hat inzwischen nach Ole Werner ja dann auch der zweite Trainer festgestellt, ohne dass er das sagt. Hat auch mir jetzt nicht gesagt bei dem Gespräch, aber man sieht es ja in der Aufstellung. Er lässt sie ja nicht spielen.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Da ist einiges nicht so gelaufen. Da kann man nur hoffen, dass, ich sag's nochmal, bei Sammy Mbangula es besser läuft und der Plan aufgeht, weil die 10 Millionen muss ja auch erstmal ein anderer Verein bereit sein, dann zu investieren. Und bislang läuft es ordentlich, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, das ist jetzt mal eine richtig große Verstärkung. Ne? Da sind viele gute Ansätze, aber er muss halt eben auch noch Zeit bekommen. Dafür sind seine Vita dann eben auch nicht gemacht, dass er hierher kommt und sagt, ich performe mal von Tag 1 an richtig gut.
Du meinst jetzt Sammy Mbangula, ne?
Ja. Yeah.
Finde ich, dass er dann doch von den Neuzugängen mit dem besten Eindruck gemacht hat. Klar, Yuki Sugawara so ein bisschen outstanding, weil der einfach super zuverlässig wie ein Toyota da abliefert auf der rechten Seite. Das ist wirklich sensationell. Also Toyota deshalb auch aus Japan natürlich. Yuki ist für mich ein absoluter Gewinn. Also eine Zuverlässigkeit, unglaublich, wie der sich da einbringt. Aber Sammy ist derjenige, der schon mehrere Spiele jetzt entschieden hat, ja zuletzt auch gegen den VfL Wolfsburg. Ne? Also das ist schon okay, auch wenn man natürlich sieht, dass er es nicht gewöhnt ist, Woche für Woche in der Startformation zu spielen. Das meintest du wahrscheinlich. Also der kann sogar noch mehr kommen. Ne?
Ja.
Kann aber auch sein, dass ein anderer Verein kommt und sagt, pass mal auf, den kaufen wir euch weg. Dann müssen sie mehr zahlen als die 10, die Werder abstottert an Juventus Turin. Dann war es ein gutes Geschäft.
Ja, aber der eigentliche Plan ist ja nicht, dass einer im Winter kommt und sagt, pass mal auf, 15 Millionen ist mir der Junge wert, den möchte ich sofort haben, den brauche ich da unbedingt an der und der Stelle. Sondern der eigentliche Plan ist ja, dass sie in einem Jahr oder sagen wir frühestens im nächsten Sommer 25, 30 oder noch mehr Millionen kassieren. Das müsste ja der eigentliche Plan mit so einem Spieler sein und der gibt es ja auch her. Aber wo du, das muss ich nochmal eben sagen, wo du diese Bleibeprämie eben uns näher gebracht hast, ich kann mich noch so gut dran erinnern, dass gerade eben in Corona-Zeiten einmal quer durch die Bundesliga, eigentlich durch den gesamten Fußball gesagt wurde, also Leute, das mit dem Geld, das muss alles anders laufen. Da müssen wir uns jetzt mal so ein bisschen alle selber beschränken und müssen mal sehen, dass wir da die Verhältnismäßigkeit wahren. Ein paar Jahre später kommt JJ Bär um die Ecke und erklärt uns, dass es mittlerweile eine Bleibeprämie und vermutlich nicht nur in Bremen, sondern womöglich auch überall gibt.
Ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht natürlich. Also gesagt hat es, wer das Vorstandschef ja, da Klaus Philpi auf der Mitgliederversammlung.
Nicht so sehen. Nee, du bist auch manchmal auf der dunklen Seite des Mondes unterwegs. Da weiß ich nicht, ob du deine Finger dann nicht auch im Spiel hast. Nee, Quatsch.
Irgendwo muss ich mein Wissen ja herholen, mein Lieber.
Nee, du bist nur der Überbringer, alles klar. Aber ist das nicht Wahnsinn? Wie sich da, und du wusstest, und wir wussten doch damals, als es so gesagt wurde, nein, also das mit dem Geld, das ist auch alles ausgeufert, das müssen wir mal wieder einfangen, damit das nicht so astronomisch alles immer mehr wird. Wir wussten doch damals schon, nein, sobald die Pandemie vorbei ist, macht ihr genau so weiter und es wird auch nicht besser, es wird noch schlimmer, oder nicht?
Ja, jetzt stellt euch mal vor, wer von euch, von uns jetzt zum Beispiel einen befristeten Vertrag hat gerade bei seinem Arbeitgeber und dann verlängert man den, dann geht man zu seinem Chef und sagt, und dafür, dass ich jetzt hier meinen Job weiterhin mache, hätte ich aber gerne eine Prämie. Ne? Also das zeigt ein bisschen, wie absurd dieses Fußballgeschäft ist. Das sind ja nicht mal die einzigen Kosten, dann kommen ja auch noch die Beraterkosten dabei. Die Berater verdienen auch mit bei der Vertragsverlängerung und sie verdienen
auch. Das übernimmt
auch
schon lange nicht mehr der Spieler, sondern das übernimmt
nie
der Verein.
Der Spieler, ja. Das muss der Verein auch bezahlen, was auch ein bisschen absurd ist, weil der Berater ist ja für den Spieler tätig und nicht für den Verein. Normalerweise, wenn du jetzt einen Steuerberater holst oder so, musst du den ja bezahlen. Oder beim Spielerberater ist es anders. Nicht der Spieler zahlt seinen Berater, sondern der Verein muss den noch on top bezahlen. Das sind alles so Besonderheiten, ja. Bleibeprämie. Vielleicht gehe ich mal zu meinem Vorstand, David Kobmann. Liebe Grüße gehen raus, wenn er das hört und sagt, was zahlen Sie mir denn, wenn ich bleibe? Das sind schon schräge Vorstellungen, oder? Ja. Zeigt aber, wie verrückt dieses Geschäft ist. Ja.
Wo du verrückt sagst, da sind wir ja sofort bei der Besetzung des Aufsichtsrates. Ich will nicht sagen, dass das verrückt ist, natürlich nicht, aber es ist auch nicht so wirklich immer durchsichtig und es gab so ein paar Schlenker in den letzten Jahren, die einen nachdenklich gemacht haben, was den Wahlausschuss betrifft, was die Transparenz betrifft und was das Ergebnis dieser Wahlen betraf. Das wurde zumindest ja mal kritisiert. Wie hast du das jetzt erlebt am Sonntag mit deinem Frikadellenbrötchen in der Hand?
Es war ein bisschen kurios, ne? Wenn man gewusst hat, dass die Fans und viele Mitglieder sind ja Fans und organisiert in Fanclubs, deutlich angepisst waren im Vorfeld, weil sie keinen ihrer Fanvertreter mehr im Aufsichtsrat gesehen haben. War keiner zugelassen worden. Wenn man sieht, dass nach wie vor niemand mit Fußballkompetenz da drin ist, dann konnte man dann auch die ersten Wortbeiträge dann von den Mitgliedern auf der Versammlung hören, die da sehr scharf gegen argumentiert haben, gesagt haben, das ist nicht, wie wir uns Werder vorstellen, das ist nicht transparent und wir wollen das anders. Da gab es ja auch dann das Problem, dass mit Harm Ohlmeier, das ist der Adidas-Mann, der sowieso schon im Aufsichtsrat sitzt, der aber auch zu diesen Investoren im regionalen Bündnis gehört, dass er dann quasi dieses Bündnis einen dritten Mann im Aufsichtsrat hätte. Auch darüber ist diskutiert worden. Also es wurde viel mehr diskutiert als in allen vergangenen Jahren zusammen bei Werder über die Besetzung eines Aufsichtsrates. Das war ungewöhnlich und Werder hat sich darauf insofern vorbereitet, dass sie eine sehr umfangreiche Präsentation an die Wand geworfen haben. Die ging bestimmt 40 Minuten, wo der Vorsitzende des Wahlausschusses dann detailliert die Arbeit über 2 Jahre erklärt hat, wie sie dann zu diesem Ergebnis gekommen sind. Unterm Strich kann man sagen, kann man so machen, ist euer Verein, ihr wählt, ihr macht, ihr tut, jeder kriegt den Aufsichtsrat, den er verdient, sage ich immer. Aber die Frage ist ja, wofür brauchst du einen Aufsichtsrat? So ein Aufsichtsrat ist einerseits ganz wichtig, um Millionenentscheidungen abzusegnen in diesem Verein. Dazu brauche ich Kompetenz. Da wäre es dann vielleicht nicht schlecht, neben wirtschaftlicher Kompetenz auch fußballerische Kompetenz.
Das habe ich nämlich auch gedacht, ja.
Dann geht es darum, Geschäftsführer zu bestellen oder zu entlassen. Dafür musst du auch charakterlich geeignet sein, dass du nicht aus der Emotion heraus handelst in solchen Dingen. Das ist auch Aufgabe des Aufsichtsrates. Und ein Netzwerk hilft halt, ne? So, dann schaue ich mir den Branchenprimus an, da hast du halt mit Rummenigge, mit Hoeneß Leute oben in der Verantwortung in solch einem Gremium, die halt früher über Jahre hinaus im operativen Geschäft waren. So, die bringen ihr ganzes Netzwerk, ihre ganze Power, alles mit ein in so einen Aufsichtsrat. Davon profitierst du natürlich. Das fehlt Werder, weil Werder solche Personen im Moment nicht hat. Der letzte war so ein bisschen Marco Bode. Der war aber vielleicht zu sehr Werder-Familie, zu lieb. Das hat man in der Abstiegssaison gesehen. Der hat auch sehr lange mitgetragen, dass man an Baumann oder an Kohfeldt festhält. Baumann hat ja dann sogar die Chance bekommen, den Abstieg zu reparieren, was er dann auch sehr gut hinbekommen hat. Aber es fehlt so ein bisschen Fußballkompetenz nach wie vor. Sie hatten ja dann eine Frau aufgestellt, die mal bei den Werder-Frauen gespielt hat, die hat freiwillig zurückgezogen. Fakt ist, wir haben jetzt keinen Fußballer. Es hilft jetzt aber auch nichts, irgendeinen Ex-Spieler zu nehmen und da reinzusetzen, möchte ich auch ganz deutlich sagen. Es muss schon auch jemand sein, der dann für so ein Amt geeignet ist. Ne? Da hatten wir die Diskussion, du erinnerst dich, ne? Benno Müllmann. Ne?
Genau, wir sind ja da automatisch bei Benno Müllmann. Und einem Wahlausschuss, der Benno Müllmann sagt, nee, also dich sehen wir da nicht, wundert mich bis heute. Man erlebt Benno Müllmann ja auch schon ein bisschen länger und weiß, dass er zumindest mal über das von dir angesprochene Netzwerk und über die nötige Kompetenz verfügt. Und in einem Aufsichtsrat, wo das erstmal so nicht ersichtlich ist, beides nicht ersichtlich ist, bei den anderen, bei den meisten anderen Mitgliedern, finde ich schon merkwürdig, wenn damals der Wahlausschuss sagt, ja, da haben wir bessere. Das kann ja nur die Begründung sein. Wir haben bessere für den Posten. Und das weiß ich nicht, ob man das gesehen hat in den letzten Jahren.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Ne? Ich möchte vorausschicken, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn als Journalist immer gerne mit Aufsichtsräten zusammengearbeitet habe, weil die wichtig sind. Sei es beim FC Bayern damals, sei es auf Schalke. Aufsichtsrat war für mich immer ein wichtiges Kontaktgremium. Deshalb schaue ich da immer sehr gerne drauf, was macht so ein Aufsichtsrat. Wenn man jetzt gesehen hat bei Werder, diese umfangreiche Präsentation, wie lange die gebraucht haben mit einer externen Beratungsagentur, wie viele Runden die gedreht haben, wie viele Gespräche die geführt haben, was für Fragenkataloge die durchgegangen sind. Das war ja unfassbar detailliert. Da hast du ja gedacht, die suchen ihren nächsten Bundeskanzler. Und dann siehst du die Kandidaten auf der Bühne, wie sie sich präsentieren, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Die sind alle privat oder in ihren Berufen weit gekommen. Aber so wie die sich dargestellt haben, sage ich, die hätte ich auch gefunden ohne diese 2 Jahre Anlaufzeit, muss ich ehrlich sagen. Also da war jetzt nichts, was mich umgehauen hat. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich sehe da jetzt nicht, dass Werder einen bombenstarken Aufsichtsrat hat. Sehe ich nicht. Hatten sie vorher nicht, haben sie jetzt nicht.
Vielleicht hat Werder eine bombenstarke Mannschaft am Sonntag in Leipzig beim Wiedersehen mit Ole Werner.
Ole Werner, von Corona genesen, ja. Natürlich schon lange von Corona genesen.
Für wie groß hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass sich Horst Steffen bei dir meldet und nochmal fragt, weil du ja auch den anderen Trainer kennst, nämlich Ole Werner, nach irgendwelchen Tipps? Könnte es sein und würdest du uns davon berichten?
Ich würde nicht darüber berichten und Horst Steffen braucht sich bei mir nicht zu melden. Ich glaube, der hat so viel Wissen und das ist halt das Schöne daran, wenn man sich mit ihm unterhält. Der hat wirklich alles erlebt im Fußball, ne? Das merkst du. Also obere Ligen, untere Ligen, Jugendförderung, jetzt Umgang mit einer Bundesligamannschaft und der ruht in sich, weil er einfach ein Vertrauen darauf hat, wie er das immer gemacht hat. Das war auch schön, wie er das erzählt hat, das so als Anekdote zum Abschluss. Er ist in Elversberg einmal aufgestiegen, dann kamen die ganzen Bedenkenträger in seinem Umfeld und im Verein, die gesagt haben, ja, aber jetzt in der neuen Liga, das wird viel schwieriger. Und er gesagt hat, stopp, lasst uns erstmal feiern bitte, den Moment genießen und dann machen wir uns an die Arbeit. Mhm. Dann sind sie wieder aufgestiegen und wieder kamen die Leute und haben gesagt, ja, aber jetzt werdet ihr euch wundern, ne? Zweite Liga und so, ganz andere Sachen. Und er hat wieder gesagt, jetzt hör doch mal auf, lass uns da erstmal den Moment genießen, feiern. Mhm. Ja, und das ist schön bei ihm, das sieht man ja auch bei Werder jetzt, er ist ein Mann, der Momente genießen kann, der aber trotzdem in sich ruht, weil er weiß, die Art, wie ich das mache, halte ich für richtig und da kann mich auch keiner verbiegen und ich glaube, das tut Werder ganz, ganz gut.
Ja. In diesem Sinne wollen wir mal hoffen, dass der Horst Steffen am Sonntag in Leipzig Erfolg hat und wie gesagt, wir gucken uns das an und sprechen dann nächste Woche ausführlich über Fußball und was alles so anliegt dann beim SV Werder.
Genau. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und denkt dran, bleibt grün-weiß. Tschüss zusammen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, das aber keins ist, weil ich ja noch gar nicht dran war. Ich muss ja nochmal darauf hinweisen. Unsere E-Mail-Adresse grünaufweiß@weser-kurier.de. Auch an die Stelle könnt ihr euch natürlich wenden. Schreibt uns auch da gerne. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und verbleibe mit den besten Wünschen. Bis dahin. Und tschüss.
Einen kräftigen Juchai.
Oh mein Gott. Ja, gut.